Tessa ist wohl da zurückgekehrt und hat an dem Rehbock gefressen. An der Hinterkeule und am Hals war es eben kontaminiert mit dem Gift. Und da reichen eben schon geringste Mengen, um Atemlähmung hervorzurufen und Erbrechen, Schaum vom Mund, wie auch immer. Und dann Erstickungstod. Also die ist auch nicht mehr weit gekommen. Die lag ja fast in der Nähe des Rehbocks und ist dann umgefallen und erstickt.
Silent Victims. Tiere reden nicht. Ein WWF True Crime Podcast.
Herzlich willkommen zu Silent Victims, Tiere reden nicht. Ich bin Maximilian Pollux und im Auftrag des WWF Deutschland begebe ich mich in diesem Podcast in die Welt der Wildtierverbrechen. In jeder Folge tauchen wir in einen wahren Fall ein. Ich möchte wissen, was müssen die Tiere erleiden, wer tut so etwas und wie können wir den Schutz der Wildtiere gewährleisten und diese Verbrechen verhindern. Der heutige Fall zeigt, welch große Spaltung in der Gesellschaft die Rückkehr von Wildtieren in ihren ursprünglichen Lebensraum verursachen kann und welche Schritte manche Menschen bereit sind zu gehen, um die erneute Ansiedlung zu verhindern. Entlang der bayerisch-tschechischen Grenze erstreckt sich zwischen Bayerisch-Eisenstein im Landkreis Regen und Maut im Landkreis Freiung-Grafenau der Nationalpark Bayerischer Wald. 24.945 Hektar groß ist das artenreiche Naturreservat. Eine Luchsin bahnt sich ihren Weg durch das dunkelgrüne, moosbewachsene Unterholz. Elegant bewegt sich die große Katze auf dem unebenen Grund. Das einzigartige Fleckenmuster auf dem braun-rötlichen Fell bietet ihr Tarnung, auf die sie für die Jagd auf Rehwild und kleinere Tiere dringend angewiesen ist. Ihre spitzen Ohren mit den charakteristischen langen schwarzen Haarpinseln reagieren auf jede noch so kleine Lautäußerung. Bewegungs- und Fressgeräusche von Beutetieren nimmt sie auch aus großen Entfernungen wahr. Momentan ist die Luchsin noch wachsamer als sonst, denn sie ist nicht alleine unterwegs. Ihr, dicht auf den Fersen, sind ihre zwei Jungtiere. Zwar sind sie schon ein knappes Jahr alt, noch aber sind sie ein ganzes Stück kleiner als ihre Mutter. Bald schon wird sich die kleine Familie trennen und jeder wird allein durch die Gegend streifen. Der Name der Luchsin ist Tessa. Die MitarbeiterInnen des Nationalparks Bayerischer Wald haben das Tier so getauft. An ihrem Hals trägt Tessa ein hell leuchtendes gelbes Halsband. Dieses ist mit GPS und einem Minisender ausgestattet. Durch die Signale des Sensorhalsbands lassen sich Tessas Wege durch ihr Revier nachverfolgen. Ein Umstand, der Tessa schnell große Popularität und Bekanntheit bei den BesucherInnen und TierschützerInnen des Nationalparks verschafft hat. Denn ohne GPS lassen sich die anderen Luchse ausschließlich per Fotofallen verfolgen. Tessa gilt als Botschafterin für ihre Art. Mehr als ein Jahr lang wird sie schon durch den Sender begleitet. Selbst eine Lokalzeitung berichtet mit einem Luchstagebuch regelmäßig über Tessas Streifzüge, die sich auch weit über die Grenzen des Nationalparks erstrecken. Es ist Mitte März 2012. Das helle Licht des Mondes scheint durch das Geäst des Waldes. Die Nacht ist noch kalt. Zielstrebig bahnt sich Tessa mit ihren Jungen den Weg entlang am Rande des Nationalparks. Sie ist auf der Suche nach dem Rehbock, den sie bereits vor einigen Tagen erlegt hat. Luchse verzehren ihre Beute da, wo sie sie gerissen haben und kehren häufig in den darauffolgenden Nächten dorthin zurück. Oftmals bedeckt der Luchs seine Beute mit Laub, Gras oder Schnee, um sie vor Nahrungskonkurrenten zu verstecken. Es dauert nicht lange, da wird Tessa fündig. Da liegt das Tier, das ihr auch heute Nacht als Nahrungsquelle dienen wird. Hungrig beginnt Tessa zu fressen. "36 Stunden später schickt der Sender an Tessas Halsband eine SMS an die MitarbeiterInnen des Nationalparks. Die ArtenschützerInnen nennen diese SMS auch Mortality Signal, das Todessignal. Die Meldung verkündet den 36-stündigen Stillstand des Tieres. Ein klares Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Doch zu diesem Zeitpunkt ist Tessa bereits von MitarbeiterInnen der Nationalparkverwaltung tot aufgefunden worden. Während Tessa ihr Revier durchkämmt und ihre Beute unbeaufsichtigt gelassen hatte, wurde das erlegte Reh mit dem Insektizid Carbofuran präpariert. Das hochtoxische Insektizid wirkt bereits bei Hautkontakt als Nervengift und führt selbst in geringen Dosen zu Krämpfen. Weitere Symptome sind Erbrechen, Zittern am ganzen Körper, starker Speichelfluss, Schaum vor dem Maul, apathisches Verhalten und das langsame Ersticken durch die Lähmung der Atmung. Nur 100 Meter neben dem toten Reh lag die verendete Luchsin. Von ihren Jungtieren fehlt jede Spur. Zu Gast ist heute Dr. Sibylle Wölfel. Sibylle ist Biologin mit den Schwerpunkten Ökologie und Wildtiermanagement, Artenschützerin und international gefragte Fachfrau. Sie beschäftigt sich schon seit über 30 Jahren mit dem Luchs und hat deshalb 2019 den Verein Luchs Bayern e.V. gegründet. Die Süddeutsche Zeitung sagt, sie ist die Frau in Bayern zum Thema Luchs. Ich sage ein ganz herzliches Hallo, Frau Sibylle Wölfel. Schön, dass du da bist.
Ja, freut mich auch hier zu sein. Danke.
Du hast ja tatsächlich schon in deiner Diplomarbeit 1990 über den Luchs geschrieben. Wo kommt denn diese Leidenschaft für diese Katze her?
Die Leidenschaft für die Katze hat sich eigentlich erst entwickelt durch mein Praktikum, das ich in der Schweiz gemacht habe. Und eigentlich bin ich zufällig drauf gestoßen. Und ja, dann habe ich Blut geleckt. Das ist einfach eine faszinierende Tierart. Allerdings könnte ich mir auch durchaus vorstellen, mit anderen Tierarten zu arbeiten. Ja, aber mich hat es halt mir zufällig mal auf den Luchs verschlagen. Und der Luchs ist wirklich eine tolle, ästhetische, interessante Tierart.
Wie hoch ist der Anteil daran, dass der Luchs auch tatsächlich in unserer Welt, in der wir heute sind, ein schutzbedürftiges Tier ist? Spielt es auch eine Rolle?
Der Luchs ist sehr schutzbedürftig. Erstens gibt es bei uns in Mitteleuropa nur sehr wenige Tiere. Und dann ist auch die Fortpflanzungsrate beim Luchs nicht besonders hoch im Vergleich zu anderen Tierarten, die mehr Junge haben pro Jahr. Und von diesen Jungen überleben auch nicht viele beim Luchs. Und das heißt, der Bestandszuwachs ist nicht besonders hoch. Und wenn da ein Luchs verloren geht, wie auch immer, dann ist das immer ein Riesenverlust für die Population. Das heißt, der Luchs hat es wirklich nötig, dass man ihm unter die Arme greift.
Sibylle, bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass ich immer gesagt habe, die Raubkatze, also der Luchs, die Raubkatze. Und dann, ja, habe ich aber was von dir eigentlich gefunden, das mich da so ein bisschen eines Besseren belehrt. Was ist das Problem mit dem Wort Raubkatze?
Ja, also im Lateinischen heißen ja die Luchse gehören zu den Karnivoren. Mhm. Ja, und Karnivoren heißt einfach nur Fleischesser, Fleischfresser. Ja, Fleischesser ist auch ein besseres Wort, weil es auch freundlicher. Und in der deutschen Übersetzung, und das ist eben nur im Deutschen, sagt man, das sind die Raubtiere. Mhm. Ja, also zum Beispiel Wölfe gehören dazu, die Raubtiere. Ja, aber wenn ein Luchs ein Reh erbeutet, dann raubt er ja nichts. Rauben bezieht sich immer auf Entwendung des Eigentums. Und das
unrechtmäßig auch.
Unrechtmäßig auf Unrecht, ist Entwendung des Eigentums. Das heißt, es ist auch wieder total auf Menschen bezogen. Rauben trifft tatsächlich nur dann zu, wenn jetzt der Luchs zum Beispiel ein Schaf, das einem Menschen gehört, erbeutet und essen will. Aber wenn ein Luchs ein Reh erbeutet, dann raubt er ja nichts. Das Reh gehört sich nur selbst. Das gehört niemandem anderen, auch wenn das manche Jäger vielleicht anders sehen. Aber das Reh gehört sich selbst. Der Luchs erbeutet dieses Reh. Er ist ein Fleischesser. Und in dieser Funktion als sehr spezialisierter Fleischesser, wie alle Katzen auf unserer Welt, hat er nur die Möglichkeit der Nahrungsaufnahme von Fleisch. Ja, ist auf Fleisch spezialisiert. Das heißt, das Wort Raubtiere versuche ich auszumerzen sozusagen aus dem Sprachgebrauch, was auch immer besser geht. Man sagt jetzt Beutegreifer, Ob das ein besseres Wort ist, weiß ich nicht, aber es ist zumindest dieses Wort Rauben ist da draußen.
Und dann würde man zum Beispiel einfach die Katze sagen.
Die große Katze, nicht, ja, die große
die groß,
Katze.
Die große Katze und nicht die Rauben. Ich finde es sehr schön, ich glaube ganz fest daran, dass das Verändern von Sprache was Tolles ist, was uns neue Möglichkeiten gibt, Dinge, die unsere Welt auch vielleicht anders zu bewerten. Und deswegen vielen, vielen Dank dafür. Das war für mich ein großes Learning.
Ja, danke, für mich auch. Das ist wirklich wichtig, diese Worte leiten Gedanken. Es ist längst an der Zeit, auch von den Raubtieren wegzukommen und Beutegreifer zu sagen. Oder einfach nur Luchs und Wolf und Bär und wie sie also heißen.
Und wenn du dann jetzt von so einem Fall hörst, was macht es mit dir?
Also erstens mal, das ist ein empörender Fall, es ist ein grausamer Fall und absolut traurig. Tessa ist eine gesenderte Luchsin gewesen, über die viel berichtet wurde. Und das hat wohl einigen nicht gefallen, dass man sich so um eine Tierart kümmert. Und die Gegenreaktion ist einfach grausam.
Wahrscheinlich verschwimmt da auch das, was man professionell drüber denkt, mit einer persönlichen Emotion.
Ja, zu den Tieren, zu denen man, sage ich mal, eher so eine Beziehung aufgebaut hat, weil man sie über längere Zeit verfolgt hat, sei es durch Wildkameras oder sei es durch Radiotelemetrie, da baut sich einfach eine Beziehung auf. Man lernt dieses Tier näher kennen, wo läuft es, was hat es für Gewohnheiten, wo sind die Jagdgebiete, wo hat es die Tageslager. Ja, man lernt es ja kennen und dann baut sich automatisch eine Beziehung auf.
Jetzt hattest du Tageslager gerade gesagt. Was ist ein Tageslager beim Luchs?
Tageslager ist ein Platz im Wald, der witterungsgeschützt ist, der meistens eine gute Übersicht hat und wo die Luchse ihre Siesta verbringen.
Ah.
Also wo sie den Tag verbringen.
Mhm.
Ja, weil sie sind ja nacht- und dämmerungsaktiv und tagsüber wird in der Regel geschlafen. So wie unsere Hauskatzen auch. Die sind tagsüber faul und dann werden die erst abends aktiv.
Auch ein bisschen wie ich irgendwie in meinen 20ern so. Da war ich auch immer tagsüber gerne mal noch mal ein Schläfchen gemacht.
Ja, wenn man nachts aktiv ist, dann braucht man auch seinen Schlaf tagsüber.
Kanntest du Tessa persönlich?
Nein, weil Tessa, die kannte ich nicht persönlich. Das habe ich tatsächlich nur mitgekriegt, indirekt über Kollegen im Nationalpark.
Und jetzt speziell in dem Fall, wir haben gehört über diese Halsbänder, über diese Signale. Wie erfährt man denn jetzt so eine Todesnachricht? Oder wie kommt sowas dann vielleicht auch zu dir, obwohl es jetzt nicht mal das Tier war, mit dem du persönlich Kontakt hattest?
Also diese Halsbänder haben Technik eingebaut, die dann ein Mortalitätssignal sendet. Das heißt, bewegt sich der Luchs über eine definierte Zeit nicht, wird ein anderes Signal gesendet, das sogenannte Mortalitätssignal. Und dann spätestens muss man hin und schauen, was passiert ist. Ja, also ein Luchs, der sich eigentlich 10 Stunden nicht bewegt, sollte einen schon beunruhigen.
Ah, ich krieg da richtig Gänsehaut. Das ist so, Mortalitätssignal ist also für alle, die jetzt, es ist das Todessignal. Es ist ein ganz komisches Gefühl kriegt man da.
Ja, Mortalität ist halt nur ein Fachbegriff für Sterblichkeit, also Todessignal, ganz genau. Also nicht, es bewegt sich nicht. Ja, das Tier bewegt sich über einen bestimmten Zeitraum nicht mehr.
Ach Mensch, aber es ist ja gut, dass man das hat, oder? Also es ist ja wichtig, dass man auf diese Art nachvollziehen kann, wo die Tiere sind oder wie die. Na, wo kann man, glaube ich, gar nicht sehen, ne?
Doch, man kann das schon sehen. Also es ist eine Standortbestimmung durch ein Senderhalsband, aber wenn da ein einziges Tier von mehreren Dutzend ein Senderhalsband trägt, dann ist es ja. Kein Schutz, ja, auch ein Sender, also man schützt kein Tier, getötet zu werden.
Jetzt verschwinden im Bayerischen Wald regelmäßig Luchse. Wir haben ein Jahr nach dem Fall Tessa wurde eine trächtige Luchsin erschossen. Wie kann das sein? Was steckt da dahinter?
Ja, genau. Ein Jahr später wurde eine Luchsin, die mit 3 Föten trächtig war, erschossen, aufgefunden. Man hat Schrotkugeln im Tierkörper gefunden. Wahrscheinlich wurde sie dort auch abgelegt. Es war in der Nähe von einem Wanderweg. Wie sich das Ganze zugetragen hat, schwer zu sagen. Aber Schrot wird normalerweise genommen, um kleinere Tiere zu töten, Hase oder Fuchs. Das Tier stirbt dann durch Schock, durch diese vielen kleinen Kugeln. diese Luchsin, die da mit den Schrotkugeln gefunden, im Tierkörper gefunden worden ist, sie wurde da wahrscheinlich abgelegt. Man hat sie dann posthum als Tara bezeichnet. Von außen war das überhaupt nicht erkennbar, dass sie beschossen war. Diese Schrotkugeln ließen sich dann erst im Röntgenbild feststellen. Ja, also von außen war die unversehrt und man wusste erstmal nicht, warum liegt da jetzt ein toter Luchs. Was ich damit sagen will, ist, dass es eben wichtig ist, dass man Luchse, die man tot auffindet, gründlich untersucht. Mhm. Weil gerade bei Schrot, also bei Schrotbeschuss ist es wichtig, sieht man es nicht, ja, sieht man es nicht, dass sie beschossen wurde. Es sind ganz kleine Löcher, die sich dann wieder schließen, die von außen nicht erkennbar sind.
Du hast mal vom Bermuda-Dreieck der Luchse gesprochen. Was meinst du damit? Also was passiert da oder wie bist du auf diese Bezeichnung gekommen?
Ja, das Bermuda-Dreieck der Luchse, das habe ich zum ersten Mal, ich glaube im Jahr 2011, 12 geschrieben, weil mir da eben aufgefallen ist, dass die Luchse in bestimmten Gebieten immer wieder verschwinden. Und zwar nach kurzem Zeitraum. Dass sie ein Jahr dort sich aufhalten, manchmal zwei Jahre und schwupp sind sie weg. Dann kommt ein Nachfolger, der sieht ein leeres Revier, juhu, ein Jackpot, lasse ich mich nieder, etabliert dort ein Revier, überlebt dort aber nur ein oder zwei, maximal zweieinhalb Jahre und ist wieder weg. Und diese Abfolge habe ich einfach gesehen und dann habe ich das als Bermuda-Dreieck bezeichnet, weil halt da immer wieder Luchse verschollen gehen. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die mit einer natürlichen Sterblichkeit nichts zu tun hat.
Ich komme ja eigentlich aus der True-Crime-Branche. Also ich beschäftige mich ja eigentlich mit Fällen, die sich um Menschen drehen. Und wenn ich so ein Geschehen hören würde, dann würden wir bei Menschen von einem Serienmörder ausgehen. Dann würden wir davon ausgehen, dass jemand dafür dort verantwortlich ist.
Ja, das ist ein guter Vergleich. Das sind Serienmörder. Ganz genau.
All das hat ja sicher Folgen für die Luchspopulation. Wie viele Luchse gibt's denn jetzt mittlerweile im Bermuda-Dreieck noch?
Also wenn man jetzt nur mal die bayerische Landesfläche betrachtet, dann reden wir ungefähr von 60 bis 80 Luchsen, die hier leben. Ja, das hat sich ein bisschen gebessert im Laufe der Zeit. Dieser Fall damals war schon sehr extrem. Der hat wohl einige dazu gebracht, mal den Finger gerade zu lassen. Dadurch haben wir eine leichte positive Tendenz bei den Luchsen. Die Luchse hier in Bayern sind ja grenzüberschreitend unterwegs. Also mindestens die Hälfte ist auch in Tschechien oder in Österreich unterwegs. Das heißt, wir haben eine grenzüberschreitende Population und diese Population ist ungefähr 200 Tiere, das sind etwa 70 Jungtiere und 130 erwachsene und halbwüchsige Luchse. Und die Erwachsenen sind ja so wichtig für die Population, weil die bringen den Nachwuchs. Ja, und da haben wir eben in der gesamten Population, Tschechien, Österreich und in Bayern, haben wir gerade mal 30 bis 35 Weibchen. Nur diese Weibchen bringen den Nachwuchs. Und von diesen Weibchen haben wir etwa auf bayerischer Seite 12 bis 15 Weibchen. Mehr ist es nicht. Und wenn ein Weibchen weggeschossen wird, dann sind nicht nur die Jungen mit tot, sondern dann sind auch 100 Quadratkilometer leer geschossen und die müssen erst wieder besiedelt werden. Das heißt, meistens fällt dann auch im nächsten Jahr die Reproduktion, die Fortpflanzung aus, bis ein neues, junges Weibchen in diese Lücke stößt und wieder versucht, hier zu überleben.
Also jedes einzelne Tier zählt so viel.
Ja. Jedes einzelne.
Jetzt hast du gerade was gesagt, ich will eigentlich gar nicht fragen, weil im Fall Tessa war die ja mit zwei Jungtieren unterwegs. Weiß man, wie es mit denen weiterging?
Ja, die Tessa wurde im März tot aufgefunden. Zu der Zeit waren die zwei Jungtiere noch bei ihr. Und das ist aber die Zeit, ja, sie sind 10 Monate alt und der Zeit lösen sie sich langsam ab. Das heißt, sie können es schaffen, dass sie alleine überleben. Wird eine Luchsin zum Beispiel im Oktober oder wie wir es schon hatten, im Juli verschollen gegangen, dann haben die Jungen überhaupt keine Überlebenschance. Ja, aber mit in dem Alter von 10 Monaten können die schon alleine überleben. Und zumindest von einem Jungtier, von der Tessa, wissen wir, dass es noch überlebt hat. Ja.
Okay. Oh, ey, es ist unerträglich. Die ganze Geschichte ist so traurig. Und dann stellt man sich vor, dann sind die vielleicht noch dabei, während die Mutter irgendwie stirbt.
Ja, vor allen Dingen, wenn die dann auch mitfressen an dem Beutetier, ja, dann sind 3 Luchse tot.
Okay, aber wir wissen von einem, das überlebt hat. Ich brauche das jetzt. Okay, puh. Oh Gott, ja, okay, Leute. Was ist es? Oh Gott. Ich muss mich sammeln. Kann mir jemand sagen, wie es weitergeht? Mensch, du willst, das ist echt.
Ja, gell? Das ist, ist unglaublich. Ist unglaublich. Und es ist so grausam.
Korrigier mich, wenn das irgendwie komisch oder dumm ist, was ich sage. Weil das Schießen, kann es sein, dass jemand, der bewaffnet ist mit einer Waffe, die Schrot schießt, einen Luchs verwechselt mit etwas wie einem Fuchs oder das, was du gesagt hast, was sonst noch bejagt wird auf die Art?
Solche Verwechslungen werden immer angeführt, wenn ein Luchs erschossen wird mit Schrot. Es kann sich dabei tatsächlich um eine Verwechslung handeln, aber es kann auch nur vorgeschoben sein. Grundsätzlich gilt ja in der Jagd, wenn ich etwas nicht ansprechen kann, also wenn ich etwas nicht erkennen kann, was es ist, welche Tierart es ist, dann schieße ich nicht.
Was ein sehr guter Grundsatz ist. Entschuldigung, dass ich immer wieder zu meinem Steckenpferd True Crime komme, aber so kann ich mich solchen Verbrechen, weil für mich sind es Verbrechen, eben nähern. Wenn ich jetzt aber so eine Situation hätte, dass ein Versehen passiert, dass eine Verwechslung passiert, dann erkenne ich das ja normalerweise am Nachtatverhalten. Also wie würde sich dann so jemand denn verhalten? Weißt du, worauf ich hinaus will? So?
Ja, also wenn jetzt jemand, das kam auch schon vor, ein Jäger, der dachte, er schießt auf einen Fuchs und es war ein Luchs, der wird natürlich schon erstmal erschrecken und sich dann wahrscheinlich im Klaren sein, dass er hier eine Straftat begangen hat. Also eine echte Straftat. Und sich dann stellen, ja. Mhm. Und sich dann wirklich selbst anzeigen.
Für mich, und vielleicht bin es auch nur ich, im Fall Tessa, die Vorstellung, dass ein so wundervolles Tier, das jetzt vielleicht auch mal, weiß ich nicht, eine Chance hat, wegzulaufen oder sich auf irgendeine Art zu wehren oder zu verstecken, dass das auf so eine hinterlistige Art mit Gift ums Leben gebracht wird, ist für mich besonders schwer zu ertragen. Wie siehst du das?
Ja, das ist ein absoluter Hinterhalt. Ich denke, fast auch bei Tessa muss man nicht nur an Jäger denken, sondern vielleicht auch an andere Personen, die vielleicht gar nicht einen Luchs vergiften wollten, sondern vielleicht einen Greifvogel. Der Rehbock lag ja recht offen auf der Wiese. Und wenn ich den zufällig finde und den vergifte, dann habe ich es vielleicht sogar auf den Greifvogel abgesehen. Das ist genauso niederträchtig, weil das genauso ein geschütztes Tier ist und ein Lebewesen, das keinen solchen qualvollen Tod erleiden sollte. Aber hier ist es gar nicht sicher, war jetzt der Luchs tatsächlich gemeint oder war ein Greifvogel oder ein anderer Aasfresser gemeint.
Was ist das für ein Gift? Was wissen wir darüber?
Das ist ein Insektizid, ein Carboforan gewesen, das eben zum Erstickungstod, Atemlähmung führt. Das ist auch für Menschen hochgiftig. Das Berühren allein kann einen schon vergiften. Sehr gefährlich. Ist deshalb auch seit 2007 verboten in der EU.
Ah, okay. Und also es wird eigentlich dann gar nicht mehr so häufig verwendet? Oder darf er dann?
Nein, es ist verboten. Aber okay. Es gibt wohl noch Restbestände in irgendwelchen Schubladen und diese Restbestände werden nach wie vor verwendet.
Kannst du uns beschreiben, was passiert, wenn jetzt ein Tier dieses Gift isst?
Also bei Tessa war es wohl so, da war der Rehbock, der Hals wurde aufgeschnitten und da wurde dieses Granulat, das ist so violett oft gefärbt mit so einer Warnfarbe, weil es eben so hochgiftig ist und wurde bestreut. Und Tessa ist wohl da zurückgekehrt und hat an dem Rehbock gefressen. An der Hinterkeule und am Hals war es eben kontaminiert mit dem Gift. Und da reichen eben schon geringste Mengen, um Atemlähmung hervorzurufen und Erbrechen, Schaum vom Mund, Ja, wie auch immer. Und dann Erstickungstod. Also die ist auch nicht mehr weit gekommen. Die lag ja fast in der Nähe des Rehbocks und ist dann umgefallen und erstickt.
Du hast schon gesagt, dieses Gift ist auch gefährlich für Menschen. Nochmal ganz klar, das Hantieren mit sowas, das in Gefahr bringen aller ist kein Bagatelldelikt. Wieder mein Gehirn, das sich ja mit Straftaten beschäftigt, kommt auf eine Frage. Wenn ich ein Tötungsdelikt habe, dann werde ich immer als erstes versuchen zu verstehen, was könnte das mögliche Motiv gewesen sein, um darüber ja vielleicht den Täter definieren zu können.
Ja.
Was glaubst du, was steckt dahinter? Wer hat da eigentlich ein Interesse dran, einen Lux zu töten?
Ja, also wir müssen hier Personen in Betracht ziehen, die über Schusswaffen verfügen. Denn die meisten Luchse sind durch Schusswaffengebrauch ums Leben gebracht worden. Und dann ist es natürlich so, es muss ein Motiv vorliegen, wie du schon gesagt hast. Es muss eine Gelegenheit bestehen, auch einen Luchs anzutreffen. Man muss über gewisse Kenntnisse verfügen. Wo halten sich die Tiere auf? Wann bewegen die sich wo? Einfach, dass man die Gelegenheit auch hat. Ja, das heißt, man muss sich auch relativ viel im Wald aufhalten. Also insofern geraten doch immer wieder Jäger in den Blick, wenn ein Luchs illegal getötet aufgefunden wird.
Du hattest ja auch gesagt, dass der Köder sozusagen, dass der ja an bestimmten Stellen auf eine bestimmte Art präpariert war. Das kann ja jetzt auch keiner einfach so, also das weiß man ja nicht.
Ja, ja.
Und wieso sind es dann so Stellen?
Also in der Regel ist es ja nicht so, also einen Luchs über einen vergifteten Köder zu töten, ist nicht sehr wahrscheinlich, weil man muss ja zufällig dieses Beutetier finden. Also man muss ein vom Luchs gerissenes Reh finden, in diesem riesigen Revier des Luchse haben von 100 bis 200 Quadratkilometer. Ja, also das wäre ein wahnsinniger Zufall, aber diese Zufälle gibt's. Und wenn man dieses Beutetier findet vom Luchs, dann kann man sich entweder ansetzen, um es zu schießen, weil der Luchs kommt recht verlässlich in der Nacht zurück, um weiter zu fressen. Mhm. Oder man vergiftet dieses Beutetier.
Okay. Also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, es kann sich ja eigentlich nicht um Trophäenjagd handeln, weil wenn Tessa so nah an dem Köder noch lag, hätte der oder die Täter sie erfinden können. Also wo liegt das Motiv? Was könnte dahinter stecken?
Ich glaube, es gibt drei Motive, die man unterscheiden kann. Das eine Motiv ist ein zutiefst hässlich-menschliches, das ist Hass. Ich denke, Luchse werden aus Hass, aus purem Hass getötet. Also es handelt sich um Hassverbrechen. Und da ist es dann ähnlich, wie wenn auch ein Mensch aus Hass oder aus rassistischen Gründen oder wie auch immer getötet wird. Also woher dieser Hass kommt, ist unbegreiflich. Es gibt Theorien, woher das kommt. Oft nehme ich an, vielleicht auch in einer nicht funktionierenden Auseinandersetzung mit seiner Umwelt, wie auch immer dieser Hass entsteht. Also das kann man letztlich auch nicht beheben. Ich denke aber, dass das überwiegende Motiv ist tatsächlich der Beuteneid, dieses Konkurrenzempfinden. Die Hauptbeute des Luchses ist ja das Reh und auch die Hauptjagdbeute des Jägers ist auch das Reh. Und da kann in manchen Gegenden tatsächlich das Konkurrenzempfinden bei dem einen oder anderen Jäger so groß sein, dass ihn das veranlasst zum Schießen. Ja, das sind längst nicht alle Jäger, überhaupt nicht. Das ist ganz bestimmt nur ein kleiner Teil, ein ganz kleiner Teil, aber der richtet einen riesen Schaden an. Ja, also es ist dieses ganz banale Konkurrenzempfinden, diese Beutekonkurrenz. Ich habe das lange selber nicht geglaubt, dass das so banal ist, aber ich habe viel mit Jägern gesprochen, auch über ihre Meinung, was sie meinen, woher kommt denn das? Ja, und die antworten mir dann auch schulterzuckend, verstehen selber nicht, teilweise, dass man das aus Konkurrenz, aus Beuteneid macht. Und was halt da noch dazu kommt, das dritte Motiv, das hat wieder nur mit diesem menschlichen, mit der zwischenmenschlichen Auseinandersetzung zu tun. Menschen untereinander sind sich ja auch oft nicht grün und fühlen sich unterdrückt durch andere Gruppierungen oder nicht wertgeschätzt genug. Und dann ist auch so eine Tötung eines Luchses ist dann quasi wie so eine stellvertretende Handlung zu nehmen. Ich kann mich gegen den, der mich da jetzt geärgert hat, nicht wehren, aber dafür schieße ich ihm seinen Luchs tot.
Oh, ich könnte heulen.
Ja, es wird hier stellvertretend gehandelt. Ja, ich kann den anderen, den Menschen kann ich ja nicht ärgern oder erschießen, aber dafür den Luchs.
Ein Motiv, das du jetzt nicht genannt hattest, das bei mir immer gleich in der Motivbox ist, wenn ich von irgendetwas höre, ist Profit. Ist das irgendwie profitabel oder kann es profitabel sein? Gibt es einen Markt für, keine Ahnung, gibt es da TierpräparatorInnen oder hat irgendwer ein finanzielles Interesse da auch oder gibt es das überhaupt nicht?
Doch, also die Gewinnung einer Trophäe, wie es so schön heißt, also quasi ich möchte mir das Tier dann ausstopfen oder ich möchte den Schädel präparieren lassen oder ich wollte immer schon ein Luchsfell haben, weil es ja so schön ist. Das kann durchaus auch ein Motiv sein. Ein Motiv, das ich hier in Bayern nicht so festgestellt habe, aber meine tschechischen Kollegen haben mir gesagt, dass das in Tschechien durchaus ein Motiv ist, nach der Beutekonkurrenz allerdings. Durchaus ein Motiv, ich möchte mir einen Luchs ins Jagdzimmer stellen oder ja eine Kralle haben oder irgendwie sowas, ein Teil dieses Tieres. Und das bedeutet halt, ich muss es erst töten.
Ich weiß, wenn ihr hier zuschaut, jetzt brauche ich den Appell an euch gar nicht stellen, aber so eine Trophäe ist nicht cool. Das ist nicht schön, das will keiner sehen und das solltet ihr nicht haben. Und wenn ihr es jemandem zeigt, wird der bestimmt nicht sagen, wow, ist das toll. Also, ja.
Ja, also alle Trophäen, die ich kenne, von meistens verunfallten Luchsen, die dann als Kranzpräparat hergerichtet wurden, sind ein müder Abklatsch von einem lebendigen Tier. Ein lebendiges Tier zu beobachten, ist unvergleichlich schön. Dazu ein ausgestopfter Luchs ist völliger Unsinn.
Ja, es macht im Gegenteil, das eine erzeugt Freude und das andere macht traurig.
Ja, genau so ist es.
Du bist ja heute nicht in Anführungszeichen nur als Expertin, sondern auch als Betroffene in diesem Konflikt hier. Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Du hast lange im Bayerischen Wald gewohnt und 2015 ist es bei dir zu einem Zwischenfall gekommen. Kannst du uns schildern, was da passiert ist?
Ja, das war eine besonders perfide Geschichte. Das ist eine lange Geschichte. Da könnte ich eigentlich fast ein Buch drüber schreiben. Ich ringe gerade nach Worten, wie ich das kurz erzählen kann. Aber es war tatsächlich so, dass man in dem Fall nicht nur die Luchse getötet hat, zwei Luchse, sondern den Luchsen auch die Vorderbeine abgeschnitten hat und sie offen hingelegt hat, um zu zeigen, das ist meine Meinung, schau her, das machen wir mit den Luchsen. Also nicht wie sonst die Luchse einfach nur töten und dann verbuddeln, sondern sie Teile davon offen hinzulegen. Ja, und das wirklich als Provokation und als Demonstration der eigenen Macht. Das machen wir mit den Luchsen. Schau her.
Also, entschuldigt, selbst wenn ich das jetzt nicht sagen darf in dem Podcast, aber das ist Serienmörderverhalten. Ich beschäftige mich ich habe fast 200 Folgen zu genau solchen Dingen gemacht. Dieses Demonstrieren in einem möglichst traumatisierenden Weg für den Finder ist Serienmörderverhalten. Das ist was ganz Schreckliches. Das ist kein gutes Zeichen.
Ja, es geht auch noch weiter. Und zwar hat mich der Jagdverband da auch selber darauf hingewiesen, dass Wilderer früher quasi die gewilderten Tiere dem Jagdaufseher an die Tür genagelt haben und dass das als Morddrohung zu verstehen gewesen ist. Und in dem Fall wurden die Vorderbeine so hingelegt, dass wir sie schon haben finden müssen. Und das ist nichts anderes als eine Morddrohung.
Hattest du Angst?
Nein, hatte ich nicht. Ich bin jetzt kein so ängstlicher Mensch. Ich wurde eher wütend und verärgert und natürlich traurig, weil mir die Tiere sehr leid getan haben. Vor allen Dingen, weil auch dann die spätere forensische Untersuchung ergeben hat, wie die gelitten haben, bis sie dann wirklich tot waren. Also besonders das Männchen, das dort in der Gegend auch ansässig war, das ich vorher oft erfasst hatte mit den Fotofallen, das sich da ein Revier etabliert hat. Also ich kannte ihn schon lang, ich habe ihn auch benannt, ich habe ihn Leo genannt und das Weibchen Leonie. Also ich hatte schon ein bisschen, wusste ich schon, wie sie laufen, wann sie wo sind und so weiter. Deswegen hat mir das auch besonders leid getan hier.
Ich frage das immer Menschen, die Tiere schützen, aber wo nimmst du in solchen Momenten dann noch die Kraft her, weiterzumachen? Um das ganz kurz zu erklären, eine der Sorgen, die ich bei diesem Format habe, ich weiß, die Menschen hören sich Sachen an über Serienmörder, über Bankräuber, über alles Mögliche. Aber die Leute tun sich alle, die ich kenne, die hartgesotten in dem sind, was sie eigentlich konsumieren, die tun sich alle schwer, sobald es um Tiere geht. Ich selber brauche mich da nicht rausnehmen. Es hat lange gedauert, bis ich dem WWF gefolgt bin auf Social Media, bis ich anderen Tierschutzorganisationen gefolgt bin auf Social Media, einfach weil ich Angst hatte, dass mir das reingespült wird und ich sehen muss und ich dann konfrontiert bin. Wie machst du das? Wie schaust du nicht weg? Wie kannst du noch sowas weitermachen?
Also es fällt mir schwer, das muss ich ganz klar sagen. Das fällt mir schwer, aber ich glaube, ich habe Kampfgeist. Und wenn da jemand mich klein machen will, dann weckt es eher Kräfte. Und sonst wäre ich hier nicht mehr. Ja, ich mache das so lange jetzt und da braucht man Stehvermögen und Kampfgeist. Sonst geht das nicht. Aber ich bin angekratzt, das ist ganz klar. Also, das muss ich schon sagen. Das nimmt einen mit. Auch gerade, ich habe ja gerade den Leo erwähnt. Also der ist ja beschossen worden. Die rechte Schulter war zerstört. Dann wurde nochmal geschossen. Dann wurde die linke Vorderpfote getroffen. Dieses Tier konnte sich nur noch kriechend über den Boden bewegen. Das hat es aber irgendwie überlebt, weil es vermutlich von der Luchsin mitgefüttert wurde, was sehr, sehr ungewöhnlich ist bei Luchsen. Aber die sind viel sozialer, als wir denken. Und irgendwann dann, wo sie wohl zusammen an einem Beutetier gefressen haben, kam dann der finale Schuss und da hat das Weibchen erwischt und das Männchen wurde dann so getroffen.
Oh.
Das heißt, es hatte wahrscheinlich ja 4 bis 6 Wochen Siechtum hinter sich mit einer zerschossenen Schulter und einer verletzten Vorderpfote. Ja, und das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, wie grausam das ist.
Oh. Ja.
Genau, das macht einen sprachlos. Das ist so grausam und wie die Menschen so grausam sein können, das ist meiner Meinung nach eine gehörige Portion Hass dabei. Weil nur dieser Hass kann das doch irgendwie erklären, dass man sich so niederträchtig, so gemein verhält.
Kann man sagen, dass eigentlich die Berufsjäger oder die versuchen, diesen Job, der ja für den gut zu machen, dass die sowas auch ablehnen?
Ja, also es ist schon so, die allermeisten Jäger, die ich kenne, eigentlich alle, die betonen unheimlich, wie wichtig es ist, tierschutzgerecht zu jagen. Also dem Tier kein Leid zuzufügen, es schnell zu töten, damit es eben keine Schmerzen erleidet. Das ist also allen Jägern, die ich getroffen habe, unheimlich wichtig. Und die gleichen Jäger erzählen mir aber auch, dass andere Jäger das eben nicht so wichtig erachten. Und dass da sehr viel schief geht. Ja, also die verurteilen stark, wenn ein Tier zum Beispiel nur angeschossen wird und dann verletzt weiterläuft und leidet. Ja, natürlich versucht es jeder zu vermeiden, aber es passiert trotzdem. Ja, da sind Jäger sehr, sehr streng gegenüber ihrer eigenen Gruppe. Aber nach außen lassen sie davon immer nichts dringen, weil sie Angst haben, dass sie natürlich verurteilt werden dafür und dass sie quasi alle in einen Sack geworfen werden und dass sie pauschal verurteilt werden. Und da das Image der Jagd ja eh angekratzt ist, versuchen sie natürlich immer, das Ansehen der Jagd hochzuhalten. Und wenn sie dann ein schwarzes Schaf in ihren Reihen haben, dann schützen sie das im Grunde nur durch dieses Verhalten. Sie decken dieses Verhalten, weil sie es nicht nach außen dringen lassen wollen. Aber das führt halt bei der Luchstötung dann dazu, dass auch das gedeckt wird. Deswegen wäre es wichtig, dass die Jäger ihre schwarzen Schafe outen und aus ihren Reihen bringen. Ja, weil das schadet ja allen Jägern, was da Einzelne tun.
Gab es nach all den Anfeindungen, gerade jetzt auch im Bayerischen Wald oder so, aber erlebst du auch Unterstützung für deine Arbeit?
Ja, natürlich kriege ich auch Unterstützung. Eher so stille Unterstützung, ein bisschen mehr würde ich mir schon wünschen.
Also diesen Mut, den du hast, weil du hast es wortwörtlich gesagt, da ist eine Morddrohung zumindest ausgesprochen und auch dieses Gefühl sollte gegen dich erzeugt werden, dass du, hey, du passt besser auf, du fürchtest besser. Und ich sagte, die allermeisten Menschen würde das massiv beeinflussen in ihrer Lebensführung. Wie können denn diese Leute noch mehr tun? Also was wären kleine Schritte, die man, von denen du sagen könntest, hey, ich würde mir mehr Unterstützung wünschen, das wären kleine Schritte, die sind möglich, ohne dass ihr euch in Gefahr bringt.
Also was total wichtig ist, wir brauchen Hinweise aus der Bevölkerung. Also nicht unbedingt jetzt ein Tatzeuge oder Zeuge vom Hörensagen, sondern wenn irgendwas mitbekommen worden ist, melden. Bei mir geht das anonym, bei der Polizei geht das nicht, aber ich nehme solche anonymen Hinweise auf. Die müssen natürlich ein bisschen Fleisch an den Knochen haben. Also muss schon ein bisschen was konkreter sein, wann, wo und was genau. Und dann kann ich das weitergeben und dann an die Polizei. Und die Polizei kann dann entscheiden oder würde dann entscheiden, ob sie da ermittelt. Aber ohne diese Hinweise sind wir verloren. Ja, also das ist ganz wichtig. Wir müssen dieses Problembewusstsein schärfen. Und diese Sendung ist ja auch ein Teil davon, zu sagen, so Leute, wir haben hier ein Riesenproblem. Es sind nicht nur einzelne Luchse, die hier mal hin und wieder erschossen werden, sondern da verschwinden sehr viel mehr. Und wir brauchen diese Hinweise, diese Tipps aus der Bevölkerung, aus hier von der lokalen Bevölkerung. Was haben Sie gehört? Kennen Sie da irgendwas? Diese Hinweise nehme ich auf. Den Namen kann man mir nennen oder auch nicht. Und dann gebe ich das weiter an die Polizei. Und das ist eine Riesenchance, die wir haben, ja, wo jeder mithelfen, jede mithelfen kann.
Dann allen, die jetzt bis hierher zugehört haben, die vielleicht wie ich mit den Tränen gekämpft haben, die vielleicht jetzt erstmal keine schöne 5 Minuten direkt danach haben. Vielen Dank, dass ihr euch das angehört habt. Weil so schaffen wir ein Bewusstsein und so bringen wir uns auch von der Couch vielleicht dazu, zu helfen und was gegen das Artensterben zu tun, so wie Sibylle Wölfe. Ich bin dir sehr, sehr dankbar für deinen Einsatz. Es ist unglaublich inspirierend, mit jemandem wie dir zu sprechen. Vielen Dank. An der Stelle, das wäre jetzt meine letzte Frage, hast du was Positives, mit dem wir rausgehen können? Vielleicht aus all den Jahren, die du das schon machst, was du sagst, hey, das hat mir die Kraft gegeben an der Stelle, an der ich es vielleicht gar nicht mehr konnte.
Also Kraft geben mir immer wieder die Tiere selbst. Diese Ästhetik, dieser Überlebenswillen, diese Schlauheit, dieser Umgang miteinander der Tiere, die sind ja absolut nicht grausam, so wie Menschen, und nicht böse. Ja, und das ist doch ein Vorbild. Lasst uns so sein wie die Tiere.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals, dass du die Zeit genommen hast und ja, beeindruckende Person. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit.
Gerne.
Boah, Leute, ich bin nachhaltig beeindruckt von dieser Frau. Das, was diese Frau freiwillig leistet, ist enorm. Lasst uns ihr helfen, so gut wir können. Wenn es so kleine Dinge sind wie mein persönliches Learning der Folge, dass man eben nicht mehr die Raubkatze sagt, das ist ja tatsächlich was Negatives. Hey, ich bin verurteilt worden mal für Raub. Das ist nichts Gutes. Und vielleicht einfach da schon im Sprachgebrauch drauf achten. Lasst uns Katzen sagen. Lasst uns Großkatzen sagen. Lasst uns Luchs sagen. Wir haben in dieser Folge viel über mögliche schwarze Schafe unter JägerInnen gesprochen. Und um das klarzustellen, es geht uns überhaupt nicht darum, einen ganzen Berufsstand zu verunglimpfen oder vorzuverurteilen. Ganz im Gegenteil. Jagdverbände beteiligen sich aktiv an Ausbildungsprojekten, zum Beispiel in Thüringen und Baden-Württemberg. Weil sie viel im Wald unterwegs sind, können sie sich zum Beispiel am Monitoring der freigelassenen Katzen beteiligen und manchmal auch Straftaten überhaupt erst entdecken und wichtige Hinweise geben. Wer hingegen streng geschützte Tiere wie den Luchs vergiftet oder erschießt, ist kein Jäger oder eine Jägerin, sondern ein Wilderer und hat somit ein Verbrechen begangen. Mit dem Projekt Wildlife Crime wollen wir solchen Taten auf die Spur kommen, um anderen Tieren ein ähnliches Schicksal wie das von Tessa zu ersparen. Die Geschichte von Sibylle und ihrem Einsatz für den Luchs hat mich richtig beeindruckt. Und deswegen, gerade weil dieses Engagement ja auch auf so einen krassen Gegenwind stößt, dachte ich mir, wir suchen nach Gleichgesinnten. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, habt ihr euch auch schon mal für den Tierschutz eingesetzt und wo konntet ihr helfen? Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr auch direkt unterstützen, indem ihr diesen Podcast bewertet oder die Folge vielleicht sogar teilt. Habt ihr Hinweise zum Thema Wildtierverbrechen, dann meldet euch beim WWF Deutschland über die Website wildlifecrime.info. Alles klein und zusammengeschrieben. Und dort klickt ihr einfach auf Fall melden und werdet dann direkt zu den jeweiligen ExpertInnen weitergeleitet. Alle Links und Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Silent Victims, Tiere reden nicht, ein WWF True Crime Podcast, ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den WWF Deutschland. Redaktionelle Leitung und Schnitt, Katharina Kern. Produktion und Sounddesign, Milan Fay. Konzept, Ellen Schulte. Nach einer Idee und fachlichen Expertise von Leonie Weltgen und Samantha Luck vom WWF. Redaktionelle Mitarbeit vom WWF, Eileen Wegner.